Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Mit dem Regenschirm in der Hand begrüße ich alle Hörschaffenden zur 275. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im Freistaat Eifel.
Ja, immer mal was Neues. Ne?
Vom Feuer ins Rauch, ins Wasser. Es ist ja. Die Elemente.
Ja, wenn es durch mein Mikro heute etwas dröhnt, direkt unter mir hier ist die Feuerwehr gerade mit Pumpen zugange, um die Kanäle leer zu pumpen.
Also hier in der Kölner Region schaffen das die Gullis ja auch nicht. Also hier für die Leute, die, weil Donnerstag ist ja wahrscheinlich wieder gutes Wetter. Wir sind mittwochs abends, unsere typische Aufnahmezeit. Aber ich musste gerade auch auf dem Rückweg von der Arbeit musste ich noch am Baumarkt vorbei, weil ich so eine Leiste umtauschen musste. Und dann fällt mir in diesem Platterregen, also in diesem richtigen Platterregen, der Bon auf dem Parkplatz, auf dem Boden.
Oh.
Und dann bin ich mit diesem triefnassen, tropfenden Ding schnell da rein zu dem Schalter gerannt. Und ich meinte, sie müssen sich wahnsinnig beeilen, den Code zu scannen. Weil man sah schon so richtig, wie die Tinte oder so das Ding so auf dem Zettel verschwindet. Und jetzt gerade noch geschafft, so bip, das Ding abzuscannen. Und dann habe ich die Leistung, also peinlich, naja.
Ja, anscheinend hat es heute auch mal horizontal geregnet, weil ich, als ich gerade am Briefkasten war, als ich nach Hause gekommen bin, der einzige Brief, der da drin war, war platternass.
Wie geht das hin? Oder der Postbote hatte seine Tasche offen.
Das kann natürlich auch sein.
Nee, stimmt, aber ich hatte auch schon mal so nasse Briefe.
Naja, dabei ist mein Briefkasten unter so einem Vordach. Also das muss schon wirklich...
Ich habe sogar einen Deckel oben drauf.
Ja, ich auch.
der ist sogar oben zu.
Ja,
das ist ja bei so einem klassischen, diese amerikanischen Röhren, ja. Briefkästen, das ist ja ständig platternasse Briefe, ne?
Ja, klar. Deutsche Briefkästen sind viel effizienter.
Viel. Ja. Richtig, richtig dicht und trocken.
Ja. Ja, sollte ich während des Podcasts irgendwie plötzlich sehr still werden, bin ich eingeschlafen. Fallen echt die Augen zu. Ich habe den halben Tag auf der Autobahn verbracht bei Unwetter und einem Stau nach dem anderen. Mhm. Es ist Wahnsinn. Ich glaube, also weil so viele LKW unterwegs sind, dass der ganze Warenverkehr, der normalerweise per Schiff den Rhein rauf oder runter geht, der ja im Moment nicht beschiffbar ist, irgendwie auf LKW umgeladen wurde, die jetzt alle die Autobahn verstopfen.
Mit Sicherheit. Und ich habe, also man glaubt immer nicht, was auf so einen typischen Rheinkahn drauf geht, ne?
Ja.
Die Anzahl an LKW. Ich habe die Zahl vergessen.
Aber es ist erstaunlich.
Es ist erstaunlich viele LKWs, die man dafür braucht. Also da hilft ja auch die Aufhebung vom Sonntagsfahrverbot reichlich wenig, glaube ich. Ne?
Ja.
Ich habe ein Foto gesehen, man kann vom Ufer in Köln, unter der Severinsbrücke, kann man vom Ufer bis zum ersten Pfeiler laufen.
Von da aus kannst du über die Fahrrinne springen.
Genau, und auf einmal. Nee, ich bin mal gespannt, jetzt, ob der Regen jetzt ein bisschen was gebracht hat, aber wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, eher nicht.
So ein bisschen da.
Ja. Ja, ich meine, wenn der Regen auf diesen seit praktisch Monaten ausgetrockneten Boden trifft, irgendwie, dann dringt der ja gar nicht ein. Deswegen läuft ja hier das Wasser die Straße runter statt in die Felder.
Es gehen noch im Internet, gehen auch schon so lustige Bilder rum, wie man in so einem ausgetrockneten Rheinflussbett einen Reisebus drin sieht und mit der Überschrift Passagiere stellt nicht Rheinkreuzfahrt anders vor.
Ja.
Ja.
Ja, sehr schön.
Ich seitdem das so trocken ist, habe ich nicht den Rhein überquert. Ich habe es noch nicht mit eigenen Augen gesehen. Du bist doch dann heute über den Rhein gefahren, ne? Oder?
Nee. Ja, zweimal.
Ja.
Ja.
Muss ja, sonst kommst du ja. Ja, muss ja.
Aber ich habe auch da im Stau gestanden, deswegen habe ich wahrscheinlich nicht aufgepasst und mir den Rhein angesehen. Also ich habe aufgepasst, keinen Auffahrunfall zu verursachen.
Ach ja, ich habe ein Wort des Tages mitgebracht.
Oh, das ist schön.
Die Preziosen.
Ich weiß es.
Wirklich?
Ja.
Was ist es denn?
Ja, das ist so Klunkerkram oder sagen wir mal die Kronjuwelen oder
sowas, so Kostbarkeiten.
Kostbarkeiten.
Preziosen. Ja. Von, weißt du, wo es herkommt?
Also ich kenne das englische Wort precious.
Ja.
Wertvoll.
Ja. Und das kommt natürlich aus dem Lateinischen,
ja.
die Preziosa.
Ja, oder das Adjektiv preciosus.
Richtig, kostbar.
Ja.
Aber die Preziosen finde ich schön.
Ja, das ist schön.
Ich habe meine Preziosen immer auf Tasche.
Werden damit auch die im übertragenen Sinne als Kronjuwelen bezeichneten Hoden beschrieben?
Die meine ich ja.
Ach so. Ja.
Ne, weiß ich nicht. Gilt dann sowas auch als... Ja doch, warum nicht, ne?
Warum nicht?
Ja. Mhm.
Ja.
Sind ja auch Kostbarkeiten. Ich habe so eine Art Anti-Tipp-Tipp mit.
Oh ja?
Ich habe am Wochenende habe ich mir Michael angeguckt, den Michael Jackson-Film.
Aha.
Der im Frühjahr ja in die Kinos gekommen ist. Und ich muss sagen, also deswegen ist es ein Anti-Tipp-Tipp. Der ist filmisch richtig gut gemacht.
Mhm.
Schön erzählt und schön fotografiert und schön. Also es ist einfach ein sehr gut gemachter Film, top besetzt, also wirklich richtig toller Cast auch drin. Und Michael Jackson wird ja auch gespielt, glaube ich, von Michael Jacksons Neffen, glaube ich.
Ah.
Deswegen ist tatsächlich, man sieht die Familie.
Also nicht von dem gleichen, der Freddie Mercury im
Film spielt. Und der Vater, der Jackson-Vater, der hatte ja also schwarz und aber trotzdem blaue Augen.
Mhm.
Also ganz krass. Und dann haben die dem Schauspieler auch so Kontaktlinsen eingesetzt. Also wirklich richtig gute Rolle. Aber der Film ist vielleicht scheiße.
Echt?
Wahnsinn. Also jetzt, ich glaube ja, bei so einem typischen Hollywood-Film sprechen schon viele Leute mit. Aber bei einem Hollywood-Film, der um das Leben von Michael Jackson geht, wo die halbe Familie noch lebt, inklusive der Mutter,
aha,
und Plattenfirmen und Rechte und so noch da sind. Was meinst du, wie viel 100 Leute an so einem Drehbuch rumfuchteln?
Ja klar. Jeder hat einen Einspruch wegen irgendwas.
Und weißt du, was dann überbleibt?
Nichts.
Nichts.
Mhm.
Also wirklich, also die Story beginnt, als Michael Jackson, keine Ahnung, so 5 ist.
Mhm.
Als er der Vater die Jackson 5 also so richtig zum Musikmachen drillt und ja auch mit Schlägen teilweise und so. Und erzählt im Prinzip dann so das ganze Leben und den Werdegang und dann auch so die Abkopplung von den Jackson 5. Aber es wird nichts richtig erzählt.
Mhm.
Gar nichts. Und man sieht an so Details zum Beispiel, dass das, was erzählt ist, also das, was man sieht in dem Film, super gut recherchiert ist. Also
ja,
auch tatsächlich, dass dann irgendwann sehr, sehr früh zum Beispiel das SM7 als Gesangsmikro benutzt wird im Studio.
Aha.
Der hat ja, das ist ja sein, sein das charakteristische Mikro, womit Michael Jackson gesungen hat. Und so,
ja,
so detailreich tatsächlich, mhm, also jetzt auch aus einer musikalischen Sicht, ist das irgendwie gemacht. Und wie heißt der Produzent nochmal?
Quincy Jones.
Quincy Jones und so. Und das ist alles wirklich richtig gut gemacht, aber es ist immer nur maximal anerzählt, wenn überhaupt.
Ja.
Und dann gibt es ja auch diese Situation, wo er, ich wusste gar nicht, dass das daher kommt, aber der hat sich bei irgendeinem Musikvideodreh für die allerletzte Jackson 5 Tour, hat er sich ja die Haare oben angebrannt und lag ja sehr lange im Krankenhaus mit Nervenschäden.
Ja.
Und da bekommt er dann viel Medikamente. Und das ist ganz klar der Beginn seiner Medikamentensucht.
Okay.
Wird aber gar nicht weiter erzählt, sondern mhm, man denkt sich das nur so, dass das ja dann jetzt kommt.
Ja.
Und ständig denkst du, du musst dir ständig alles immer denken. Weil gar
ja,
nicht, es ist nichts Negatives erzählt. Und dann mhm, endet der Film, und das ist, finde ich, die allergrößte Kritik, der endet mit dem zweiten Album, Bad hieß das, ne? Glaube ich. Im zweiten Solo-Album.
Boah.
Also im Prinzip mit Beginn der katastrophalen Sachen endet der Film einfach.
Ach so. Also ich verstehe, ja. Also keine Probleme mit Kindern.
Neverland wird zum Beispiel, also der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal nach Neverland gezogen, also auf sein eigenes Grundstück, sondern okay. Er wohnt immer noch zu Hause. Neverland wird nur thematisiert, weil er das in so einem Peter Pan Buch sich immer hinträumt irgendwie, weil da in diesem Peter Pan Buch kommt Neverland wohl vor, dieses Land. Und Peter Pan hat ja auch so eine spitze Nase und so, also die Sachen sieht man da schon, aber wenn man nicht sehr, sehr viel Ahnung von Michael Jackson hat und so die ganzen Storys kennt, wirklich, der Film erzählt dir nichts.
Wow.
Gar nichts.
So ein Film hätte wahrscheinlich gar nicht gemacht werden dürfen, nachdem alles zusammengestrichen wurde.
Wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir vorstellen, weißt du, irgendjemand schreibt ja so ein Buch, so ein Drehbuch und dann wirklich in dem Fall, denke ich, geht das durch 100 Hände.
Ja.
Und dann blieb das über, was der Film jetzt geworden ist, und dann haben die das produziert, weil wahrscheinlich schon irgendwelche Verträge unterschrieben waren und schon richtig Gelder geflossen sind und sowas. Aber deswegen ist es ein absoluter Anti-Tipp, weil es ist irgendwie, ich will nicht sagen, guckt euch nicht an. Weißt du? Aber ich will überhaupt nicht sagen, es ist ein guter Film, es ist doch ein richtig schlechter Film, aber... Deswegen,
gut zu wissen.
Entscheidet selbst.
Mhm. Ja.
Schwierig. Schwieriger Film.
Hätte gut werden können.
Mhm. Wirklich, also zumal auch mit dem Cast und so, das ist richtig gut gemacht. Oder zum Beispiel, die waren ja 10 Jackson-Kinder.
Ja.
Erzählt werden 6.
Mhm.
Also nur die Jackson 5 plus LaToya Jackson. Janet Jackson kommt überhaupt nicht im Film vor. Die sitzen einfach zu 6 am Essenstisch. Also das ist wahrscheinlich hatte die da auch irgendwie noch ein Veto.
Ja, ja. Mhm. Blödsinn.
Also unfassbar.
Mhm.
Muss es auch geben.
Sorry. Ja, ja. Okay. Ja, wenn das quasi dein Anti-Tipp der Woche war.
Ja, einen Tipp habe ich nicht, deswegen.
Ich habe keinen Tipp der Woche, sondern einen Fail des Monats.
Oh.
Traue dem Chatbot deines Vertrauens nur bedingt.
Ja gut, aber das ist ja...
Ja.
Das ist ja sowas von klar. Was hast du geglaubt?
Also mir ist nichts passiert. Aber in China hat ein Bauer ein KI-Sprachmodell zum Einsatz eines Pestizids gegen ein bestimmtes Unkraut auf seinen Sesamfeldern befragt.
Mhm.
Auf den, sagen wir mal, durchaus plausibel klingenden Vorschlag eines Mittels hat der Bauer das Zeug dann flächendeckend angewendet und am nächsten Tag waren 10 Hektar Sesam im Arsch.
Ja, habe ich kein Mitleid mit. Wirklich nicht.
Ich auch wenig, muss ich sagen.
Also ist ärgerlich, aber wirklich, da hab ich gar kein Verständnis für.
Nee. Dummheit. Das ist wirklich Dummheit.
Also es gibt also viele der Sprachmodelle haben ja sogar mittlerweile unter dem Eingabefeld stehen, Gemini oder Claude oder was auch immer, ist eine KI, kann Fehler machen, bitte überprüfe Angaben. Also dass die das mittlerweile selbst da reinschreiben, ist so, es ist ein Sprachmodell ist nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsberechnung.
Ja.
Von, habe ich eben noch so ein kurzes Video drüber gesehen, weil Anthropic, also Claude, bauen ja jetzt in ihre Texte Wasserzeichen ein, sodass man erkennen kann, dass der Text von Claude geschrieben ist. Und das funktioniert natürlich nicht, indem da Zeichen oder irgendwas reingesetzt werden, sondern, schwierig zu beschreiben, also ein Text, den ein KI-Sprachmodell schreibt, besteht aus aneinandergesetzten Tokens, so heißt das. Ein Token kann sein ein Wortteil, oder ein Satzzeichen oder sowas. Das sind, also zum Beispiel, wenn du so einen Satz hast wie der Kaffee heute Morgen war, und dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten, was dann kommt. Und dann gibt es Wahrscheinlichkeiten, welches Wort danach kommt. Und das wird nach Mustern gemacht. Und teilweise haben diese Bots haben auch eine gewisse Zufälligkeit drin, wie die Sachen auswählen. Und anhand eines Schlüssels, den die KI beim Schreiben vorher selber erstellt, werden diese Tokens ausgewählt. Das heißt, nur die KI kann selber auch erkennen, dass die selber den Text geschrieben hat. Wir Menschen können das überhaupt gar nicht erkennen und wir können das Wasserzeichen auch nur sehr schwer entfernen, weil du weißt ja nicht, welche Worte davon die Schlüssel sind, die zusammengesetzt sind. Aber deswegen, also so viel nur wie so eine KI so einen Text schreibt, sondern es sind die wahrscheinlichsten Wahrscheinlichkeiten, die hintereinander passen.
Ja.
Die sie gelernt hat aus dem großen. Also es ist so, man kann sich das nicht vorstellen, weil man denkt immer nur in Büchern und in Texten, die sowas lernt. Aber so ein Sprachmodell lernt halt aus allem.
Auch dem allergrößten Unsinn, der im Internet erzählt wird.
Ja, natürlich, weil es werden ja auch zum Beispiel, der gleiche Text wird ja zum Beispiel manchmal aus unterschiedlichen Meinungen auch erzählt. Mhm. Also ist zum gleichen Thema gibt es exakt zwei Versionen. Mhm. Und das genau sowas ist, macht so eine KI sehr, sehr strubbelig.
Ja.
Also ich glaube, Politik, man sollte eine KI nicht von Politik lernen lassen.
Nee.
Ja gut, aber der arme Bauer, naja.
Ja, selber schuld.
Naja. So, ich habe aber dafür unnützes Wissen mitgebracht. Fantastisches unnützes Wissen.
Oh gut, ja.
Hast du dir schon mal mit Doramat die Zähne geputzt?
Womit?
Doramat.
Nee.
Du bist ja auch ein bisschen zu jung für. Doramat war eine Zahnpasta der Berliner Auer Gesellschaft. Und die hatten ein Spitzenprodukt zwischen 1940 und 1945 am Markt, nämlich Doramat. Eine Zahnpasta, die mit Hilfe von radioaktiver Strahlung den Zahnschmelz und den ganzen Dreck rausstrahlen sollte.
Ja, habe ich schon mal von gehört.
1945 waren dann ja so ein paar absurde Atombombentests auf dem Bikini-Atoll und so. Ja. Und dann hat man festgestellt, Moment mal, Strahlen sind vielleicht gar nicht so gut. Und dann hat man diese Zahnpasta überprüft und festgestellt, dass die Strahlen, die da drin sind, diese Gammastrahlen, überhaupt den Effekt gar nicht haben, den es haben soll, nämlich Dreck aufzulösen und Dreck zu fräsen. Aber was die Zahnpasta konnte, ist den Menschen zu verstrahlen, sodass der da an der Strahlenkrankheit litt. Das konnte die Zahnpasta sehr wohl.
Wahnsinn.
Ja, und da musste die Auer Gesellschaft ihr einziges Produkt vom Markt nehmen nach 5 Jahren. Naja, schade.
Ich habe ein paar Kameraobjektive aus den, ich glaube, 70ern. Mhm. Die sind auch, da sind die Gläser irgendwie behandelt mit
bedampft
Radium. Oder, ja. Aber wahrscheinlich nicht so stark, dass es ein Problem ist.
Och, weiß ich nicht. Die ist nicht, sind nicht diese fluoreszierenden Ziffern in Armbanduhren und Weckern von damals auch?
So ja, das könnte sein. Ja.
Zu sehr strahlend eigentlich, als dass man sich das neben den Kopf ans Bett stellt.
Mhm. Könnte sein. Also ich meine, ich habe die Objektive selten am Ohr oder direkt vorm Auge. Aber klar.
Hm. Ja, die haben damals ein bisschen viel rumexperimentiert mit der Strahlung. Aber ja, aus Unwissenheit. Ne?
Tja.
So, und jetzt das zweite unnütze Wissen direkt hinterher. Weißt du, wo es Doramat und deine Objektive nicht zu kaufen gibt?
Heute noch, meinst du?
Bei Edeka. Ach so, und jetzt sagst du mir, was Edeka bedeutet.
Oh. Das wusste ich auch mal.
Glaube ich nicht.
Einkaufsgenossenschaft der Edeka, der... Irgendwie so was in der Art. Das ist eine Abkürzung für irgendwas.
Also interessanterweise, bis dahin war es schon mal ziemlich richtig. Es ist vor allen Dingen, es ist bis heute eine Genossenschaft. Da steht bis heute kein einzelner Konzern hinter, sondern es ist ein Zusammenschluss von Einzelhändlern quasi.
Ja.
Und es ist, der ursprüngliche Name ist die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin. Und dann wurde das abgekürzt mit EDK, also den drei Buchstaben. Mhm. Da damals aber keine Abkürzungen namentlich geschützt werden konnten, haben die daraus das Wort Edeka gemacht.
Ja. Ah, ja, ja.
Aber wenn du sagst, ich springe mal eben in die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin, ein paar Bananen kaufen, dann ist etwas sperrig.
Passt auf nicht, auch nicht auf den, Griff deines Einkaufswagens.
Nee, das stimmt. Ich frage mich nur, also weil ich hab das gelesen, dass es bis heute auch eine Genossenschaft ist, aber Netto und doch irgendeine andere Supermarktkette gehört ja, ja. Mittlerweile auch zum Edeka, aber wenn es kein Konzern ist, wem gehört das denn?
Ja, vielleicht hat die Einkaufsgenossenschaft ja dafür einen Konzern gegründet.
Muss ja. Sonst.
Muss ja. Mhm.
Also es hat ja jetzt nicht der Edeka von hier um die Ecke, dem gehört ja jetzt nicht die Hälfte vom Netto.
Nee.
So, also, ist eine schöne Vorstellung eigentlich, aber...
Ja, ne? Irgendwie schön sozialistisch.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab doch früher noch so einen Supermarkt. Der hatte so ein blaues Symbol.
Schlecker. Plus.
Nee. Viel älter.
Akkos.
Akkos gab es auch mal, ja. Konsum.
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 Ja.
Das war auch eine Abkürzung für Konsumgenossenschaft, bla bla bla. So ähnlich wie diese Raiffeisengenossenschaft.
Ist nicht Konsum DDR gewesen? War das nicht DDR?
Vielleicht gab es das da auch.
Verorte ich das in die DDR.
Ja, vielleicht verwechsel ich da auch was. Aber ein ähnliches System.
Also ich weiß, dass es gibt bis heute Konsum in Italien.
Mhm. Wahrscheinlich auch eine Einkaufsgenossenschaft.
Wie auch immer. das werden wir jetzt hier nicht rausbekommen.
Nee, hier und heute nicht mehr.
Nö, macht auch gar keinen Sinn.
Ja, mein unnützes Wissen aus aktuellem Anlass. Wusstest du, dass der große Waldbrand in Belgien im Hohen Venn in einem Torfhochmoor stattgefunden hat?
Mhm. Weiß ich aus dem Grund, weil ich war ja wann war das? April oder so, war ich ja mein erstes und letztes Mal anscheinend da und habe da eine Fahrradtour gemacht, sehr schön.
Stimmt.
Und bin jetzt sehr froh, das gemacht zu haben, weil exakt da, das, wo wir waren und was wir für so unfassbar schön befunden haben, ist jetzt schwarz und weg.
Ja.
Leider.
Ja. Ja, und Torf ist ja so ein sehr langsam brennendes Material, das früher zum Heizen in offenen Feuern und so verwendet wurde. Und die durch den Waldbrand entstandenen Glutnester in dem Torf können mehrere Meter tief sein und sich quasi unterirdisch in irgendwelche Richtungen fortpflanzen und dann irgendwo wieder an die Oberfläche kommen. Und deswegen werden die Löscharbeiten im Hohen Venn noch Monate dauern. Die müssen mit Wärmebildkameras und so weiter und so fort, müssen die diese Glutnester finden.
Habe ich auch gehört, dass es wirklich bis Monate dauern kann.
Ja. Hm. Das war mir neu mit diesem ganzen Torfzeug. Kenne ich nur aus Irland.
Nee, das ist tatsächlich, das wurde sogar aktiv trockengelegt, dieses Hochmoor, was es ja ist.
Das stimmt. Hm.
Irgendwie, als ich damals da hingefahren bin, habe ich mich da so ein bisschen... Irgendwo habe ich irgendwas darüber gelesen, was das eigentlich ist. Hm. Ja, brennt auf jeden Fall gut.
Brennt sehr gut, ja.
Hast du eigentlich von dem anderen Waldbrand was mitbekommen, der so ein bisschen also in Deutschland lag?
Der ist seit 2 oder 3 Tagen komplett unter Kontrolle. Wird noch beobachtet, aber evakuierten Dorfbewohner, die am nächsten dran waren, die durften auch wieder in ihre Häuser.
Mhm. Ja, genau, das habe ich mir. Aber hast du da irgendwie Rauch oder Wind davon mitbekommen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, weil man kann ja nicht riechen, wo der Rauch herkommt. also uns wurde gesagt, mindestens 3-mal zog hier durch Nettersheim schwerer Rauch, dass man wirklich alle Fenster und Löcher zumachen musste. Und das war wohl aus dem Hohen Venn, was ja auch näher dran lag und die Windrichtung hat irgendwie gestimmt.
Ich weiß nicht, wann war das, am Samstag, glaube ich? Da war ja auch noch so halbwegs gutes Wetter oder die Sonne hat viel geschienen und da hat hier die Sonne so sehr rötlich, matt und rötlich geschienen tagsüber, wenn die denn mal durchgekommen ist.
Genau.
Also es war nicht so eine direkte Sonnenstrahlung, sondern es war wie durch so eine sehr neblige Wolkenschicht, aber dann so leicht rötlich, ganz komisches
Licht. So beige-rötlich. Mhm. Und jetzt die Sonne teilweise gar nicht geschafft. Also hier war es so dunkel, dass du, obwohl du wusstest, da oben drüber muss Sonne sein, war es hier echt so dunkel, dass man Licht in der Wohnung anmachen musste.
Krass. Boah. Ja, kann man sich alles gar nicht vorstellen. Ich kann mir auch immer noch nicht die, was sind das, 6000 Hektar oder so?
Ich glaube 3000 Hektar im Hohen Venn.
So, wie viel ist das? Also ja, jetzt kannst du mir das in Metern sagen, ja, aber man kann sich das ja trotzdem nicht vorstellen, wie viel Fläche das ist, ne?
Das habe ich heute noch gelesen. 10 Hektar sind 100.000 Quadratmeter.
Ja, genau. Ja, gut, aber das ist genauso wenig vorstellen.
Nee. Am Anfang haben die von Fußballfeldern geredet. Irgendwie ist die Größe von 150 Fußballfeldern. Mhm. Aber seitdem hat sich das Ausmaß irgendwie verdreifacht. Also,
und dann kann man sich es auch nicht mehr vorstellen.
Nee.
Also ich sagen wir mal so, bis 10 Fußballfelder kann ich noch so ungefähr einordnen, wie groß die Fläche ist. Spätestens ab dem 11. weiß ich nicht mehr, wie viel das ist. Oder? Das kannst du dir doch nicht mehr vorstellen.
Nee.
Nee. Also dann müssen wir schon bald mit Saarland anfangen. Mhm. Saarland wird doch auch immer gerne für so Flächengrößen hinzugezogen. Ja, genau. Wobei kein Mensch weiß, wie groß das Saarland ist.
Richtig.
So, da wird immer gesagt, eine Fläche so groß wie das Saarland irgendwie brennt. Ja, und? Was heißt das?
Ja, das ist auch nie jemand im Saarland gewesen. Also niemand.
Glaube ich auch nicht.
Niemand kennt das Saarland. Das ist ähnlich wie Bielefeld. Das gibt's gar nicht.
Nein, aber als Größenvergleich ist das so.
Ja. Ja, es wird gerne hergenommen.
Das ist genauso wie hieß denn nochmal diese erfundene Maßeinheit, die wir früher mal benutzt haben? Konch. Da kannst du sagen, es brennt eine Fläche von 4,5 Konch. Er weiß ja auch nicht so viel.
Nee.
Was ganz anderes.
Ja.
Ich hasse Leute, habe ich festgestellt, die etc.
Punkt.
Die etc. pp. Sagen.
Oh. Oh. Ja.
Also es gibt ja so Leute, wenn die was erzählen, so, und normalerweise Sachen und so weiter, aber es gibt auch die Leute, die sagen etc. Aber dann gibt es auch noch die sagen etc. pp. Und das zwar immer. Und das ist ja und so weiter und so fort. Also ne, das ist ja, aber ich vergesse es immer, etc. perge, perge.
Ja.
Latein, also die Steigerung davon. Und es macht ja gar keinen Sinn, das in seinen normalen Wortschatz einzubauen, etc. pp.
Nee. Ich erinnere mich, in meiner Jugend haben Erwachsene das immer gesagt. Das war sehr angesagt.
Echt?
Inklusive mein eigener Vater. Ich glaube, der sagt das bis heute.
Etc. pp.
Etc. pp.
Ich finde überhaupt gar keinen Vergleich, wo man so eine Übertreibung ständig sagen würde.
Nee. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt das Wort etc. benutze, außer im Geschriebenen.
Ich wollte gerade sagen, im Geschriebenen auf jeden Fall. Aber ohne PP.
Ohne PP. Und ich glaube, gesprochen würde ich eher sagen und so weiter. Und so weiter und so fort.
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt.
Ist mir nur aufgefallen. Mhm. Finde ich nicht gut. Abschaffen. Abschaffen. Verboten. Ist ab jetzt. Ja. wir können so eine Liste aufmachen.
Genau. Verboten ab dem 1. September 2026.
So.
Ja.
Apropos, hast du mal wieder Neuigkeiten von Übersee, von unserem kleinen Donald?
Der verhält sich im Moment extrem ruhig.
Passiert ja nicht viel.
Es passiert nicht viel. Der hat zwar ein paar sehr unsinnige Sachen gesagt. Der hat irgendwie die Südkoreaner, das war ein Militärmanöver geplant mit Südkorea, das hat er irgendwie so halb abgesagt, weil er so gut mit Kim Jong-un klarkommt.
Hm, habe ich gehört.
Weil die beiden sind ja Kumpels. Aber ansonsten, ist im Moment, ich habe den Eindruck, dass viel so recherchiert wird in den Medien. Man hört nicht viel, aber hier und da kommen so Sachen raus, die unangenehm werden könnten für Trump.
Ich habe nur so einen Interview-Ausschnitt gesehen, wo der so eine CNN-Reporterin rund macht.
Ja.
Mhm. Als Fake-Reporterin und Fake-News, ja. Und CNN als Fake bezeichnet und also völlig grundlos, also ausgerastet bei so einer Pressekonferenz. Ja, genau. Mhm.
Der wird gerade ein bisschen dünnhäutig, weil nichts, was er anpackt, hat funktioniert. Und jetzt im November sind ja die Midterm-Wahlen und das, wenn der nicht irgendwas Illegales tut, dann geht das voll in die Hose für ihn.
Was bedeutet, was könnte das für ihn denn für Folgen haben? Diese Midterm-Wahlen, das ist ja nicht so, dass wenn er die verliert, er dann weg ist, oder?
Nee, das nicht. Aber sobald die Demokraten im Kongress bzw. im Senat eine Mehrheit haben, können die ihn impeachen, also die können ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen und sie können Sonderkommissionen gründen, um die ganze Korruption von Donald Trump zu untersuchen. Plus, sie kämen wahrscheinlich auch an die 3 Millionen noch nicht veröffentlichten Epstein-Files.
Aber das heißt, die Mehrheit können die durch die Midterms bekommen?
Ja.
Also das ist nicht nur so ein Zwischenstandsanzeiger, sondern da passiert schon in echt was.
Ich bin mir nicht mal genau sicher, ob das beide Häuser sind oder ob das nur der Kongress oder nur der Senat ist, aber die werden quasi komplett durch Wahl neu verteilt, die Sitze.
Das ist auch komisch, ne? Und der Präsident bleibt dann sitzen an Ort und Stelle.
Ja, die Präsidentschaftswahl ist unabhängig davon.
Aber zur Präsidentschaftswahl werden die Häuser auch neu gewählt. Oder da dann nicht?
Ja, ich glaube nicht komplett oder so. Das ist echt kompliziert. Und ich weiß auch nicht, ob beide teilweise neu gewählt werden. Das müsste ich echt nachlesen.
Aber das ist auch geil, ne? Also ich dachte gerade, so kompliziertes Wahlsystem oder Politsystem. Aber erklär mal einem Ausländer das deutsche Politiksystem.
Ja.
mit den Sitzverteilungen, warum auf einmal 700 Sitze da eingebaut werden müssen.
Ja, genau. Genau.
Das kannst du ja noch nicht mal einem Deutschen vernünftig erklären.
Das versteht keiner. Wirklich nicht.
Ja, doch, ich habe mir gedacht, mit diesen Überhangsmandaten ist
das. Überhang, ich kam gerade nicht auf das Wort, genau. Ich habe mir das schon 10-mal erklären lassen. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Immer wenn das zu irgendwelchen Wahlen kommt und von wegen, dass die Überhangsmandate überhand nehmen und da gibt es doch jetzt auch irgendein Gesetz, was ich auch schon wieder vergessen habe, was das eindämmt, damit nämlich, weil sonst wären da mittlerweile irgendwie 800 Sitze oder so, die da rein müssten, ne?
Ja,
wer blickt guck mal, wir verstehen das ja nicht mal das eigene
eben. System.
Sehr gut. Wahnsinn. Ja, pass auf, wir haben heute brachiale 3 mitgebracht und zwar sehr, sehr leckere.
Ja.
Die brachialen 3, ein Ranking der, ich sag mal, besten, für uns besten Fastfood-Imbiss-Mahlzeiten ist.
Ja.
Was sehr schwierig ist, weil ich habe meine Dreierliste heute Mittag aufgeschrieben.
Als du Hunger hattest?
Ja, sagen wir mal so, ich hatte da nicht mehr Hunger als jetzt gerade, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt genau die Reihenfolge aufschreiben würde.
Ach so.
Das ist dann, also sowas ändert sich dann ja schon auch, worauf man gerade gelüstet. Ne?
Hast du denn eins von denen heute schon gegessen?
Nee, du?
Nee, auch nicht.
Nee. Also komm, ich fange an. Platz 3, und also das ist auch, die drei Sachen, die sind auf jeden Fall in der Top 3. Also die Reihenfolge können wir vielleicht ändern, aber die ist auf jeden Fall Top 3. Ganz klassisch der McRib von McDonald's.
Okay.
Also viele Leute sagen, oder würden den nie bestellen, aber das ist der beste Burger. Einfach mit dieser dunklen Barbecue-Soße, den roten Zwiebeln, die aber nicht scharf sind, sondern nur Crunch machen, und dieses Schweinepressfleisch da drin, es ist fantastisch. Danach siehst du aus wie ein Schwein, warum auch immer. Also ich würde so gern manchmal bei die zweimal im Jahr mittlerweile, die ich nur noch bei McDonald's irgendwie bin, würde ich gerne dann auch mal so Specials oder irgendwas anderes essen. Und dann stehe ich jedes Mal, da heutzutage steht man ja an diesem Automaten, wo man bestellt, an dem Bildschirm, und ich, da drücke ich auf McRib, ganz klar.
Habe ich noch nie gegessen.
Echt nicht?
Nee. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal bei irgendeinem McDonald's bin,
bestelle
ich das.
Mach das mal. Aber bitte nicht im Auto essen.
Okay.
Also ist auch nicht möglich, weil das ist ja so ein längliches Brötchen. Und du musst den schon sehr exakt mit zwei Händen in der Hand halten. Und kleiner Tipp von mir, leg ihn nicht wieder ab.
Okay.
Also das ist auch der einzige Burger, zu dem du hier diese Erfrischungsfeuchttücher dazu bekommst.
Oh, ja.
Also und
nicht grundlos.
Nicht grundlos, und du bekommst halt nur eins dazu, du brauchst aber eigentlich zwei. Also deswegen, wenn du den einmal in der Hand hast, dann zieh durch. Also deswegen am besten, also Profi-Tipp von mir, pass auf, also wenn du so ein McRib-Menü bestellst, dann musst du etwa die Hälfte der Pommes vorher essen.
Ja.
Dann ziehst du dir den Burger, den ziehst du in einem durch, und dann kannst du den Rest der Pommes essen.
Okay, also du brauchst permanent beide Hände für den Burger.
Ja. Also ja, du kannst ihn so dann auf den Kopf vielleicht nochmal hinlegen, dann fällt dir aber schon die Hälfte an Zwiebeln wieder raus. Und
nee.
Ja. Dein Platz 3.
Mein Platz 3. Ich habe mich auch beschränkt auf Fast Food oder Imbiss-Zeug, das man hier bekommt. Also wenn man im Mittleren Osten unterwegs ist oder in Thailand, kriegst du viel geilere Sachen. Aber
nein, ich habe auch nur hier Deutschland.
Ja.
Ja, natürlich.
Weil sonst wäre ich auf ganz andere Sachen gekommen. Aber in diesem Fall, mein Platz 3, ist die Dose Chili con Carne von einem regionalen Erzeuger, die man hier bei unserem Rewe kaufen kann.
Das ist auch kein Fast Food und kein Imbiss.
Das ist Fast Food.
Das ist wahrscheinlich bestes Bio-Zeug und schmeckt auch noch richtig gut.
Das schmeckt ganz ordentlich, ja. Aber es ist eben komplett aus der Dose.
Aber richtig, also richtig Büchse.
Büchse, ja. Steht auch bei den, also direkt bei den Ravioli und Baked Beans und so.
Boah, würde ich gerne mal essen, weil kann ich mir aus der Dose schmeckend überhaupt gar nicht vorstellen. Weil das ist so, ich finde alles Konservenhaltige mit Hackfleisch schmeckt immer so komisch, weil das Hackfleisch immer so sandig wird, weißt du?
Ja.
So sandig, krümelig, komisch. Aber ja.
Klingt gut.
Ja, ist okay. Aber teuer bestimmt, ne? Das ist sowas, was...
Boah, ich glaube, ein Euro teurer als hier von den... üblichen Verdächtigen.
Da von den üblichen Verdächtigen gibt es auch Chili.
Ja. Ja, daneben steht irgendwie die Rewe Eigenmarke. Ich meine, das wären mindestens ein Euro teurer.
Wobei, man kann auch einfach eine Dose Bohnen, eine Dose Mais und eine Dose Tomaten kaufen und alles zusammenkippen.
Wenn die Menge stimmt.
Also mein klassisch schnelles Chili besteht exakt aus einer Dose Bohnen, einer Dose Mais, einer Dose Tomaten und Hackfleisch und Zwiebeln.
Ja, im Prinzip. Klar.
Also Dose, mhm. Fleisch.
Ja. Ist keine Schande.
Na toll, jetzt komme ich hier, mit so fettigen Drecksachen an und du kommst jetzt gleich wieder mit dem nächsten Gourmet-Eifler.
Wart es ab.
Mein Platz 2. Und ich betone, es muss der billige sein, aber es ist der klassische Döner.
Ah ja.
Der ganz klassische Döner und nicht mit dem Schichtfleisch, was so, wo man die Fleischschichten am Spieß erkennt, sondern es muss dieser Hackspieß sein, dieser Hackdöner.
Der richtig billige.
Ja. Mhm. Und dann auch nicht so Experimente mit selbstgebackenem Fladenbrot und so, sondern das muss das klassische hier zu einem Viertel geschnittene, warm gemachte, hier im Kontaktgrill warm gemachte Fladenbrot sein.
Okay.
Nicht diese komischen Experimente mit selbstgebackenem Brot und hier, wo man das Fleisch auch noch schmecken kann und so. Nein. Das wird, also da achte ich, also wenn ich mal einen Döner esse, ist super selten, aber achte ich wirklich drauf. Also mache ich nur, wenn ich sehe, das ist so ein billiger Spieß. Mhm. Ansonsten ist die Alternative dann, also wenn richtig, dann aber so ein Adana.
Kebab.
Genau, aber ne, also die so am Spieß,
ja.
Wo das Hackfleisch so auf den Spieß gedrückt wird und dann überm Feuer. Also wenn dann, ja, wenn dann das. Ja. Mhm. Aber ansonsten gern den billigen. Also früher nannte ich, also das war bei uns früher mal bekannt als der Berliner Döner, weil in Berlin gab es nur die. Da gab es hier im Westen, wollte ich auch sagen, in NRW und so gab es schon dann so Dönerbuden, die auf gut und auf und in Berlin war, hatte es immer noch die alten Hackfleischspieße, die da seit 3 Wochen drehen.
Habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ich habe, also wir hatten immer eine Zeigstelle in Berlin und da habe ich Zeiten, also in Moabit, so abends aus dem Hotel raus, Döner für 1,50, ne? Mhm.
Es gab Zeiten, da hast du selbst in Köln einen Döner für 1,50 inklusive einer Dose Cola gekriegt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war als überall diese Dönerbuden aus dem Boden geschossen sind und die sich gegenseitig irgendwie das Geschäft kaputt gemacht haben.
Und die werden da schon auch noch ein paar Cent dran verdient haben.
Höchstwahrscheinlich.
Mhm. Lecker.
Qualität.
Kommen wir zum Biomarkt Eifel.
Mein Platz 2 ist ganz einfach Pommes Spezial Currywurst.
Ja, sehr gut.
Ja.
Aber beschreibt mir die Imbissbude, weil da gibt es ja die Imbissbude, wo ich das raus haben wollen würde, die gibt es fast nicht mehr.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So diese wie hieß das früher? So typische Imbiss.
Ich sag mal so wie Pommes Erika auf der Aktienstraße in so. Mülheim-Dümpt.
So, genau das meine ich. Mit so braune Bänke.
Braune Bänke.
Und so speckige braune Tische.
Ja.
So. Fliesen.
Fliesen, eine Toilette, auf die man nur in alleräußerster Not gegangen ist.
Etwas ausgeblichene Fotos oben über der Theke. An dem Dingen da. Mhm.
Holzvertäfelung.
Wenn man Richtung Klo geht, muss der Boden so sehr glatt sein.
Ja, etwas glitschig.
Etwas glitschig und zum Rand hin so ein bisschen dunkler werden.
Ja. Und geöffnet von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts.
Ja. Mhm. Und die Kasse ist natürlich noch so eine manuelle Kasse, die ist mit Frischhaltefolie so abgedeckt, ja. Damit die immer mal wechseln können, damit die Tasten nicht so einfetten.
Richtig.
Ja. und der Grill, der ist so mit Alufolie unterlegt,
ja.
Damit man das auch einmal die Woche wechseln kann.
Mhm. Ach ja, das waren Zeiten.
Also Currywurst Pommes. Mhm. Mhm. Ja, denn ist mein Platz 1, der hängt da nämlich sehr nah dran. Ich bin allerdings, war noch nie der Currywurst-Typ, sondern immer Curry-Frikadelle.
Aha.
Weißt du, diese typische Bulette, die immer vorne dann auch in der Auslage lag. Und vielen Pommesbuden musste man das dann immer erklären, dass man im Prinzip Currywurst-Pommes haben will, nur die Wurst einfach durch die Frikadelle ersetzen.
Hm. Wurde die warm gemacht?
Ja.
Frittiert?
Oder? Ja, klar, die wurde einfach nochmal in eine Fritte geschmissen, damit die auch nochmal ein bisschen knusprig. Teilweise ist die, sag mal, bei einer Frikadelle Kruste, also die braune Frittierhülle. Ja. Ich glaube, die haben auch teilweise, wenn die Frikadellen da so lagen, haben die so alle 2-3 Tage, um die frisch zu halten, nochmal in eine Fritte geschmissen für eine Minute.
Ernsthaft?
Ja, weiß ich nicht. Aber manchmal war halt wirklich diese Kruste drumherum nicht so dünn, sondern an der Seite schon so einen halben Zentimeter dick. Mhm. Das kann ja nur so auffrittiert sein.
Mhm. Das passiert auch bei Currywurstwürsten, die den ganzen Tag auf dem Grill liegen.
Wird die auch immer dicker?
Ja, klar.
Mhm. Mhm. Und dann, dann mit der Mayo aus dem Pumpeimer.
Ja.
Ja.
Mhm. Oh. Geil.
Ja, lecker. Und dazu eine Dose Cola.
Ja.
Fantastisch.
Eiskalt. Mein Platz 1 ist ein Döner, aber nicht von der billigen Sorte, sondern ganz klassisch mit dem Schicht Kalbfleisch.
Also da, wo man das Fleisch noch erkennen kann.
Richtig. Mhm. Und ich bestelle das immer mit wenig Fleisch und viel Salat.
Mhm. Das Problem an diesem Schichtfleisch, weswegen ich, glaube ich, auch diesen Hackdöner immer besser fand, das muss sehr, sehr gutes Fleisch sein. Weil wenn das nämlich nicht gutes Fleisch ist und eben nicht klein gehäckselt, dann hat man ständig irgendwie geprügelt zwischen den Zähnen. Und beißt,
ich verstehe.
Weißt du, und beißt ständig auf irgendwie Fett oder irgendwas. Und die Qualität kannst du von außen ja nicht so gut erkennen.
Nee, das stimmt. Ich muss sagen, wir haben ja sogar zwei Döner-Leute im Dorf und beide sind gut.
Ja gut, der kann ja nur.
Ja.
Kann ja nicht einer schlecht sein. Dann wäre der ja weg.
Höchstwahrscheinlich.
Mhm. Wie viele Einwohner hat der da sein?
knapp 2000.
Das sind zwei Dönerbuden, aber auch ganz schön weit draußen, ne?
Ja. Einer liefert, auch im Umkreis von, sagen wir mal, mehreren Dörfern. Der andere nicht. Dafür hat der andere irgendwie so 10 Tische. Kann sich also auch reinsetzen.
Berechne das mal auf die Person runter. Wenn da bleiben ja nur 1000 Leute pro Dönerbude über. Wovon würde ich mal sagen, 50% noch nie in ihrem Leben Döner gegessen haben.
Ja.
Und wenn du das jetzt mal runterredest, das ist echt wenig Kundschaft, die da.
Aber beide laufen. Sind seit Jahren hier.
Ist denn Nettersheim viel so Durchlauf? Ist das ein Durchlaufort? So ein Durchfahrort? Nee.
Nee, nicht wirklich. Also ich meine, die eine Bude ist direkt am Bahnhof, was natürlich hilft.
Mhm.
Und der andere ist direkt, also ist quasi am Dorfrand, da wo der große Rewe ist.
Mhm.
Und vielleicht hat der auch viel Laufkundschaft dadurch.
Kommen auch Leute aus anderen Dörfern da einkaufen dann?
Ja.
Ja gut, dann sind es ja doch ein bisschen mehr als 2000.
Ja, ich denke schon.
Mhm. Jetzt habe ich doch Hunger.
Ja, ne?
Aber gerade bei diesen Pommesbuden-Pommes haben wir das jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel Spuck im Mund gemacht.
Also ich habe bei mir hier im Laden die besten Pommes der Welt. Also so richtig schön mit Schale dran.
Das ist was, aber was anderes.
Ich weiß.
Das ist
manchmal habe ich richtig Bock auf Pommesbuden-Pommes.
Das ist so ein großer Unterschied wie gemahlener Pfeffer zu frischem Pfeffer.
Ja.
Das sind zwei unterschiedliche Produkte, finde ich.
Genau.
Ja. Und dann willst du ja wahrscheinlich auch noch, dass du das in Rinderteig frittierst und nicht in billigstem Pflanzenfett. Nee.
Ja.
Hier, es gab doch auch damals in unserer Heimatstadt in Mülheim, gab es da auch so einen Pommesbuden-Hersteller. Tatsächlich, der so TK-Pommesbuden-Pommes gemacht hat.
Mülheimer Fritten, ne, Mülheimer Pommesfabrik oder so hieß die.
Irgendwie sowas, ne?
Ja.
Die.
Ja, die waren gut.
Ach ja. Ja, das machen wir. Nach dem Essen hört man Musik, ne? Glaube ich.
Ja, würde ich sagen.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Ich habe schon wieder einen Titel gefunden, der nicht auf der Liste ist.
Wow, ich auch.
Echt?
Hm. Es ist nicht einfach, aber...
Lass mich raten, du hast was von ZZ Top mitgebracht.
Nein.
Weil der Schlagzeuger ist nämlich gestorben, habe ich gelesen.
Echt?
Jo.
Das habe ich nicht mitgebracht. Ach so, das ist schon lange her.
Nö.
Doch.
Echt?
Habe ich. Ach, nee, Moment. Nee, der Bassist ist vor... langer Zeit gestorben, also vor 2-3 Jahren.
Ich meine, ich hätte das vorgestern gelesen oder so.
Da, also, davon habe ich nichts gehört.
Aber habe ich auch gar nicht mitgebracht. nicht bei uns auf der Liste. Ich habe aber nicht die Originalversion von 1985 von Kate Bush mitgebracht, sondern die 2003 gecoverte Version von Placebo. Running Up That Hill haben wir nicht auf der Liste.
Oh.
Finde ich einen extrem guten Song in sämtlichen Coverversionen, auch die man so hört, weil ich weiß nicht, es gibt manche Songs, die sind als Coverversion auch immer gut.
Ja. Manche sogar besser.
Manche so, ja, wobei ich habe mir das Original auch nochmal angehört, das ist auch schon, ist schon eine geile Produktion, aber habe ich das nämlich mitgebracht, weil das habe ich irgendwo in einem Michael Jackson Film wohl nicht, aber in irgendeinem Film lief diese Placebo-Version und die ist echt, echt gut. Von 2003 packe ich auf die Liste.
Ich habe was von aus dem Juli 2026 mitgebracht. Mhm. Diesmal auf Arabisch. Hätte ich nie selbst entdeckt, aber ich habe es. Ich habe den Auftrag bekommen, es zu remastern. Das ist ein Künstler aus Gaza.
Okay.
Dessen Studio zerstört wurde und der geflohen ist und jetzt im Moment in Frankreich lebt. Und der hat ein Album aufgenommen in Kairo. Und ich habe das zum Neumastern bekommen und deswegen hier die erste Single von Zohoud. Heißt der junge Mann?
Wie schreibt man das denn?
Zohud. Zohoud. Und der Song heißt Khayali.
Natürlich.
Wenn ich das richtig ausspreche.
Das muss er auch buchstabieren, weil sonst weiß ja hier keiner, worüber wir reden.
Khayali.
Okay. Also Khayali.
Ja, genau. Oder Khayali.
Aber den Titel gibt, also das ist nicht den du masterst.
Ich habe das ganze Album, oder es ist eine EP, also ich glaube 6 Songs waren es, habe ich gemastert und das ist die Single davon. Ah. Der Rest ist noch gar nicht raus.
Du wirst ja immer international, lololol.
Immer mehr, ja.
Lololol. Ja, klasse, packen wir auf die Liste. Ich habe hier nebenbei geguckt, ich habe es gestern gelesen. Gestern ist er gestorben, Frank Bird.
Ah, okay, ja, Frank Bird heißt so.
Ich sehe auf der Tagesschau-Seite gerade ein Bild von, die sahen ja auch alle aus, ne, zum Schluss. Ja, ne? Das Bild von 2008, was die hier abgedruckt haben. Geil. Ist das für dich schon Metal?
Nein.
Das gilt noch.
Das gilt.
Altherrenrock.
Altherrenrock, ja.
Na gut.
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die große Frage ist ja, ob du jetzt noch Zeit und Lust hast für eine Kombination aus Koch- und Speedfragen.
Ja, sicher das.
Wobei die Kochfrage, ich hatte die habe ich seit Ewigkeiten hier stehen und dann habe ich da aber heute, als ich 5 Fragen geschrieben habe, habe ich sie einfach mit da reingenommen. Damit fangen wir nämlich auch an.
Machen wir das.
Man steht ja manchmal da und braucht ein vergorenes Milchprodukt zum Kochen.
Ja.
Jetzt erklär du mir mal, für wann man saure Sahne, wann man Schmand und wann man Creme Fraiche benutzt. Weil im Prinzip ist das doch alles hart gewordener, fester Joghurt.
Jein. Muss ich mal kurz überlegen. Creme Fraiche ist die fetteste Version davon, bis zu 40% Fett.
Aber gibt es ja auch in Fett reduziert.
Ja, klar. Alles gibt es in Fett reduziert. Aber das ist dann auch wirklich reduziert vom eigentlichen Originalprodukt. Und Crème Fraîche ist irgendwie Sahne, die mit Joghurtbakterien versetzt wurde. Mhm. Glaube ich.
Also ich kenne Crème Fraîche zum Beispiel klassisch, was du eben sagtest, machst du eine Dose Chili con Carne auf oder machst du selber ein und dann kommt am Ende kommt ein Klacks Crème Fraîche mit auf den Teller.
Ja. Genau. Das hab ich lange schon nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich Schmand und saure Sahne eigentlich nie benutze.
Aber Schmand ist doch auch so fest wie Crème Fraîche.
Ja, Schmand ist die deutsche Version von Crème Fraîche.
Ach so. Aber das sind doch, selbst von der Rewe-Eigenmarke gibt es beides.
Klar, ja. Wenn ich mich richtig entsinne, ich habe mich mal mit dem Thema beschäftigt, ist aber lange her. Ich habe auch selber mal so Sachen gemacht wie Butter und Crème Fraîche und was habe ich noch gemacht? Dickmilch und so. Aber ist echt lange her, deswegen, es gibt feine Unterschiede. Mhm. Was zum Beispiel bei uns im Supermarkt als Buttermilch verkauft wird, hat eigentlich gar nichts mit Buttermilch zu tun. Sprich mit dem
das, was nicht Butter geworden ist, quasi.
Das, was nicht Butter geworden ist, quasi dem Abfallprodukt beim Buttermachen. Denn Buttermilch heutzutage, die man fertig kauft, die ist auch vergoren. Also die wird mit Bakterien versetzt und vergoren. Und dadurch entsteht sowas Ähnliches. Dickmilch ist so ein Produkt, das kenne ich auch.
Ich wollte gerade sagen, da gibt es Dickmilch, Kefir.
Ja, ja, Kefir, genau. Das sind alles vergorene Produkte, die auf die eine oder andere Weise vergoren werden. Manchmal sind die Unterschiede nur die Vergärtemperatur, die Art der Bakterien etc. etc.
Also Pipi.
Pipi. Pipi, genau. Pipi. Ja.
Übrigens an die Produktentwickler von Kefir, da müsst ihr mal ran. Ja. Wenn du Kefir, kaufe ich mir jetzt so einen halben Liter in diesem halben Liter Becher, ne? Der ist ja aufgrund, wahrscheinlich wegen der Gärung oder so, ist der, dieser Metallblechdeckel ist ja immer gewölbt.
Stimmt.
Weil, weil da drin Druck ist. Hast du schon mal so eine Dose, so eine Packung aufgemacht, ohne dass du alles voll spritzt?
Nein.
Das ist ja faktisch nicht möglich, mit dieser Verpackung
möglich,
ohne dass du kleckerst.
Deswegen mache ich alle solche Verpackungen immer von mir weg auf. Da ist ja immer so ein Pömpel dran, also so ein etwas längeres Teil vom Deckel, den man dann hochzieht. Und ich habe in meinem Leben viel zu oft den Deckel in meine Richtung aufgemacht und hatte immer das T-Shirt versaut. Deswegen seit Jahren drehe ich das Ding um und mache das von mir weg auf.
So, und jetzt sieht das bei mir in der Küche, bleiben wir ganz kurz bei der Verpackung, bevor wir gleich zurück zum Spannen kommen. Jetzt sieht das bei mir in der Küche ja auf der Arbeitsfläche so aus, dass im Prinzip die ganze Arbeitsfläche so ist, dass dahinter eine Wand ist, wo Werkzeug hängt.
Oh.
Reiben, Löffel, Kochlöffel. Das heißt, wenn ich das von mir weg aufmache, schlotze ich immer.
Ja, kann alles in die Spülmaschine.
Ja, nicht, aber ich putze ständig irgendwelches Werkzeug da hinten sauber, weil da Kefir steht. Also da mal ran.
Vielleicht muss da so eine Druckschleuse oben drauf. Also
ja, quasi ein
Doppelsiegel.
Oder ein Loch reinmachen vielleicht.
Vielleicht, ja.
Ja. Weil es ist ja nicht so, dass das zu voll ist. Das ist ja.
Nee, stimmt. Ja, versuch's mal mit so einem kleinen Loch. Ja,
versuch ich. So, kommen wir zurück zum Spannen. Wofür würdest du denn eher für Soßen oder für sowas, was würdest du denn dafür für ein Dickmilchprodukt nehmen?
Crème fraîche.
Immer Crème fraîche?
Okay. Ja, je höher der Fettgehalt, desto weniger besteht die Gefahr, dass beim Aufkochen das Sahneprodukt gerinnt. Mhm.
Ah. Okay, also, ich dachte vielleicht sogar umgekehrt. Also viel, viel Fett weniger Ausflockung.
Genau. Ja, genau. Joghurt, sobald das aufkocht, ist das immer geflockt. Und ich glaube, ab 20 oder ich glaube ab 30% kannst du sorglos aufkochen.
Guter Tipp, merke ich mir. Hm? Und den Rest arbeitest du dann nochmal auf. Wie das mit dem Buttern geht und so.
Ja.
Aber hast du dann damals, wenn du Butter und sowas gemacht hast, hast du auch selber Bakterien dann und Lab und so dazugefügt oder was
kommt da? Habe ich auch mal gemacht, aber das eher für Frischkäse. Butter machst du ja im Grunde, indem du erst Milch zentrifugierst, um Sahne herzustellen. Mhm. Und die Sahne dann zentrifugierst, um Butter herzustellen.
Und womit hast du das gemacht? Mit einem Betonmischer oder womit?
Nee, ich habe die, mein Bauer hat die alte Zentrifuge von seiner Oma und hat die Milch zentrifugiert.
Und ich was heißt das, dass der schwere Anteil der Milch dann abgetrennt wird?
Ja, im Prinzip macht man traditionell Sahne, indem man quasi so viel Wasser wie möglich rausschleudert. Mhm. Oder Molke ist das ja eigentlich. So, und dann, es gibt ja zwei Arten von Butter, nämlich Süßrahmbutter und Sauerrahmbutter. Mhm. Schmecken relativ ähnlich, aber sind zwei unterschiedliche Herstellungsverfahren. Und was ich dann gemacht habe in meiner KitchenAid, ich habe dann diese Sahne so lange geschlagen und den exakt richtigen Zeitpunkt abgepasst, bis Butter aus der Sahne geworden ist. Und dann habe ich die entstehende Butter habe ich so lange gepresst, bis fast alles Wasser raus war.
Wie, du kannst Sahne, also stinknormale Sahne, so lange schlagen, bis da Butter raus wird?
Jo. Hm? Also du kennst den Fall, wenn du Sahne gerade bei warmem Wetter überschlägst und die nicht mehr fest werden will, aber dafür, die wird so gelblich.
Mhm. Ja.
Wenn du dann noch weitermachst, irgendwann knubbelt sich das Fett, was da drin ist, zusammen.
Und was muss ich dann tun, um das zu pressen?
Am besten in ein stabiles Sieb und so richtig mit Körperkraft auspressen.
Und dann kommt der Butter raus?
Das, was übrig bleibt, ist die Butter. Das heißt, du presst das Wasser raus und der Knubbel Fett, den du dann hast, das ist die Butter.
Und wie viel bleibt da bei so einem Liter Milch über?
Und das ist das Problem. Deswegen habe ich das irgendwann nicht mehr gemacht, weil aus 10 Litern Milch entsteht ein Liter Sahne.
Oh, echt?
Ja. Ich meine, es kann sein, dass in Molkereien haben die das besser drauf. Da, aber wenn du so Omas alte Zentrifuge benutzt, dann ist das 10:1. Mhm. Und aus dem Liter Sahne kriegst du dann noch zwischen 380 Gramm Butter.
Das ist aber dann sehr teure Butter.
Das ist sehr teure Butter. Und im Supermarkt kriegst du die für 1,79.
Ja, im Moment auch nicht, aber...
Ja.
Und dann hast du das für einen Laden gebraucht oder nur für einen Privatgebrauch?
Ja, ich war so bekloppt und habe das für einen Laden mal gebraucht, so für die Knudeln und so. Ich meine, es schmeckt natürlich super, aber unbezahlbar.
Boah. Ja, und aber auch echt Arbeit und Zeit, ne?
Ja, ja.
Aber das ist ja auch schon spannend.
Ja, war mal interessant, muss ich sagen.
Aber was hast du dann für Nebenprodukte? Klar, du hast unfassbar viel Molke dann über.
Ja.
Und was bleibt bei der Sahne? Was ist, also wenn du das auspresst, was bleibt da über?
Das ist mehr Molke.
Und daraus kannst du.
Ja, Molke ist ein relativ langweiliges Produkt. Du kannst einen Teil deiner, also wenn du irgendwie eine Gemüsesuppe kochst oder so, kannst du das als Flüssigkeit nehmen, weil es so einen leicht säuerlichen Geschmack hat und schmeckt ganz gut. Irgendwie hat so ein bisschen Umami, aber im Grunde ist das, also beim Käse machen zum Beispiel, ich war mal in so einer Käsemanufaktur hier in der Nähe. Da haben die, also als ich dabei war, ich habe da so ein bisschen mitgearbeitet. Wir haben dann quasi, nachdem der Lab Molke getrennt hat von dem Rest, von dem, was später der Frischkäse wird. Da wurden dann mal kurz, also ich sag mal, pro Tag hunderte bis tausende Liter Molke einfach in den Abfluss, weil das niemand braucht.
Hat nicht hier Firma Müller da auch immer so Drinks dann draus gemacht?
Ja, ja, so Molke-Drinks gibt es durchaus. Mhm. Die sind nicht unlecker, das ist ein bisschen wie Buttermilch mit Geschmack irgendwie. Ist okay.
Aber ansonsten kann man das als Produkt nicht kaufen, oder? Molke?
Nee, nee. Es wird so ein bisschen in der Kosmetikindustrie verwendet. Aber es bleibt beim Käse machen so viel übrig davon, dass die Welt kann so viel gar nicht saufen.
Da muss man doch mal was erfinden.
Ja, habe ich mir auch gedacht.
Also irgendwie, also wenn da so viel überbleibt und das weggekippt wird, kannst du ja nicht machen.
Das ist eine Schande, ne?
Also ihr müsst dann zwei Sachen machen. Einmal an die Käfigverpackung,
ja, ja.
Und an den Molkeausstoß. So viel mal an die Milchindustrie.
Da muss man doch was machen können.
Ja. So, jetzt haben wir so viel über Milch und Milchprodukte gelernt, dass für die anderen Fragen ja keine Zeit mehr bleibt.
Ja, dann eben nächste
Woche. Die schieben wir auf nächste Woche.
Ja.
Aber Ayran kann man vielleicht. Ja, was ist denn? Ayran ist Wasser Ayran, und Joghurt, ne?
Ayran ist etwas verdünnter Joghurt mit einem bisschen Salz drin.
Auch lecker. Mhm.
Trinke ich gerne.
Ich glaube, ich fahre jetzt zur Pommesbude. Und auf dem Rückweg beim Dönermann vorbei einen Ayran holen.
Ja.
Ayran schmeckt auch nur aus den Joghurtbechern, ne?
Richtig. Ja, aus dem Plastikding.
Ayran aus dem. Ich habe mir irgendwann mal, weil wir einen Döner nach Hause geholt haben, diesen Plastikbecher in ein Glas gekippt. Schmeckt nicht so gut, wie wenn man mit der Nase gegen den Aludeckel drückt und dann so ein bisschen Ayran auf der Nase hat. Yep. Ach, in diesem Sinne bin ich leer geredet.
Ja.
Danke euch da draußen fürs Zuhören. Mal wieder.
Mal wieder.
Und die letzten
275.
Mal. Und die letzten Worte gehen wie immer an Reckireck. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja, und ich guck mal, was die Feuerwehr draußen jetzt noch macht. Und sag mal, wir hören uns nächste Woche bei hoffentlich keinem Waldbrand und keiner Überflutung. Einfach mal so eine ganz normale Woche wäre schön. Mardiot, schwenkte Hut.